alles, was diese Kästchen sprengt, eben bedeutet Gefahr. Also es ist eigentlich versinnbildlichtes Kleinbürgertum, ein Automatenbuffet dieser Art.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Kantinengespräche, dem Podcast des Tiroler Landestheaters. Ich bin Magdalena Brück und arbeite hier im Haus in der Dramaturgie. In dieser Folge wird sich alles um das Stück Automatenbuffet von Anna Gmeiner drehen, bei uns inszeniert von Elke Hartmann. In Seebrücken, einem kleinen Ort irgendwo in der Provinz, treffen sich die lokalen Honoratioren, alles Mitglieder des Deutschen Amateurfischerverbands, nicht in einem gewöhnlichen Dorfgasthaus. Nein, man trifft sich in Frau Adams Automatenbuffet. Brote und Bier werden hier in kleinen Boxen präsentiert und per Münzeinwurf bezahlt. Wirtin wie Fräulein braucht es freilich trotzdem. Und da Frau Adam ihre Kellnerin eben vor die Tür gesetzt hat, trifft es sich gar nicht schlecht, dass Herr Adam eine fremde junge Frau namens Eva im Automatenbuffet unterbringen möchte. Frau Adam ist die schöne Fremde, der die Männer unversehens verfallen sind, verdächtig, doch da sie den Bierkonsum anzukurbeln scheint, kann sie bleiben. Die Wirtschaft seiner Frau interessiert Herrn Adam allerdings kaum. Er schmiedet lieber gemeinnützige, visionäre Pläne. Zuchtteiche sollen nicht weniger als das Ende der Arbeitslosigkeit des Städtchens und einen direkten Anschluss ans Meer zur Folge haben. Als die anderen Vereinsmitglieder sich nicht recht überzeugen lassen, bittet er Eva um Hilfe. Wenn sie ihre wundersamen Reize ebenfalls in den Dienst der guten Sache stellen würde, ließen sich die rückständigen Herren bestimmt überzeugen. Das Stück stammt aus der Feder von Anna Gmeiner, die 1902 in Wien geboren wurde und lange Zeit als vergessene Autorin und Dramatikerin galt. Sie stammte aus einer liberalen jüdischen Familie und lehnte sich bereits in jungem Alter gegen soziale Ungerechtigkeiten auf. In einem Porträt aus dem Jahr 1933 hieß es: Mit 5 Jahren weigert sie sich, bis zu Tränen nach Hause zu gehen, da ihre Mutter ihr nicht sagen kann, wo der Bettler schlafen wird, den sie auf der Straße gesehen hat. Wenige Jahre später begann sie mit dem Schreiben und verfolgte inbrünstig ihren Traum, berühmt zu werden. Ihre harte Arbeit zahlte sich aus. 1929 wurde ihr erstes Stück uraufgeführt und bereits 1932 wurde ihr drittes Werk Automatenbuffet in Hamburg, Berlin und Zürich als Erfolg gefeiert. Leider wurde es bereits ein Jahr später von den Nazis verboten und Gmeiner war gezwungen, nach Paris zu flüchten. Erst Jahre später tauchten ihre Werke wieder aus der Versenkung auf und fanden ihren Weg zurück auf die Bühne. Lisa Koller ist gemeinsam mit Uschi Oberleiter die zuständige Dramaturgin für diese Inszenierung und durfte für die heutige Folge mit den beiden Hauptdarstellern Marion Fuß und Johannes Gabel sowie mit Regisseurin Elke Hartmann über die gemeinsame Arbeit am Stück sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich habe heute die beiden SchauspielerInnen Johannes Gabel und Marion Fuß bei mir. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ihr spielt bei dem Automatenbuffet. Wen spielt ihr denn?
Ich spiele die Eva und meine Figur ist am Anfang des Stückes so weit, dass sie sich umbringen möchte in einem See und wird dann aber von...
Hallo, hier ist das Baden verboten, sagt er, der Herr Adam.
Und den spielst du, Johannes?
Den spiele ich, genau.
Das heißt, du findest Eva, rettest sie und was passiert dann?
Ja, dann muss ich diese Verantwortung mit heimnehmen quasi.
Was würdet ihr sagen, unterscheidet denn eure Figuren von den anderen Figuren, die so im Automatenbuffet vorkommen? Also wir haben ja diesen Fischerverein, in dem auch Herr Adam ist. Wir haben die Frau Adam. Aber was macht eure Figuren denn im Stück besonders?
Also ich glaube, speziell jetzt bei der Eva ist es so, dadurch, dass sie schon an dem Tiefpunkt ihres Lebens angekommen ist eigentlich, wo sie die Entscheidung getroffen hat, nicht mehr an diesem Leben teilzunehmen, dann aber gerettet wird und ein Neustart beginnt, hat sie einen ja ganz anderen Boden, auf dem sie sich bewegt, als die Figuren, die sie dann im Automatenbuffet trifft. Und ich glaube, die anderen Figuren sind alle noch sehr in ihrem Leben, in ihren Regelmäßigkeiten irgendwie unterwegs. Und sie schaut viel von außen und versucht da einen neuen Platz für sich zu finden.
Und deine Figur, Johannes?
Der Herr Adam, der hatte eine Vision für diese Stadt Seebrücken, wo die leben. Und da kommt die Eva halt so irgendwie dazwischen. Aber der hat was Großes vor und muss nur die anderen davon überzeugen, was aber nicht einfach ist.
Ja, Herr Adam hat viele Ideen. Würdet ihr sagen, dass Herr Adam ein Idealist ist? Könnte man das so sagen?
Ja, er glaubt schon daran, dass es gut werden kann oder dass besser werden kann oder dass man was tun könnte. So. Er bräuchte halt Leute, die da auch mitmachen oder so, oder das nicht torpedieren.
Und dadurch, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle torpediert wird, würdet ihr, vielleicht auch du, Marion, den Herrn Adam irgendwie als Außenseiter bezeichnen? Außenseiter der Gruppe?
Ja, Außenseiter vielleicht nicht unbedingt, weil er ja schon Teil der Gruppe ist, aber ein Umdenker vielleicht. Also der möchte ja was wagen und versucht mal in andere Richtungen zu schauen und so. Und ja, das ist für Eva natürlich toll, weil sie dann endlich wichtig wird, auch für diese Idee.
Das heißt, Eva hilft ihm dann auch. Sie ist ja eine sehr im Verhältnis individuell reagierende Person, das hast du ja auch schon gesagt, die von Situation zu Situation auch lebt und entscheidet. Und warum entscheidet sie sich dann, Herrn Adam zu helfen? Was ist ihr Mehrwert, den sie daraus ziehen kann? Was glaubst du?
Also ich glaube, dass der Gedanke bei ihr gar nicht der Mehrwert ist, sondern einfach, dass sie merkt, dass sie für jemanden wichtig ist plötzlich. Also sie kam ja aus einer Situation, um nicht zu viel zu verraten, aus einem etwas schwierigen Lebensabschnitt, sagen wir mal.
Und deswegen der Selbstmord.
Ja, genau. Versuch. Und dass da jetzt jemand ist, wo sie ja helfen kann, das, glaube ich, zählt für sie und nicht, also sie arbeitet nicht auf ein Ziel hin oder sowas.
Und Johannes, würdest du sagen, dass Herr Adam überrascht ist, dass es eine Figur oder dass es eine Person gibt, die seine Ideen so unterstützt? Ist ihm das sonst nicht untergekommen oder wie schaut das bei ihm aus?
Na, er stolpert ja so ein bisschen da hinein, also in das mit der Eva, also dass er die am Hals hat und beziehungsweise
am dann, Hals, an der Angel.
An der Angel, ja. Das ist überfordert den, glaube ich, ja auch irgendwo. Aber es entwickelt sich dann dahin. Der tut das ja auch nicht bewusst, sondern die Dinge entwickeln sich so, wie sie sich entwickeln.
Und im Stück sprechen die Figuren ja oft über die Eva als eine Zauberin, die eine wahnsinnige Magie ausstrahlt. Woher kommt denn, glaubt ihr, diese Magie, diesen Zauber, den sie versprüht?
Das ist das Tolle daran, finde ich. Das Tolle, dass diese Anwesenheit von der Eva was auslöst, ohne dass sie es ja quasi wirklich provoziert, sondern sie weckt irgendwas auf in diesen Leuten und das sind ja unterschiedliche Sachen, die sie da aufweckt.
Ja, ohne dass sie wirklich bewusst etwas tut.
Ja.
Also eben nicht dieses klassische, keine Ahnung, sie ist wunderschön oder stellt die richtigen Fragen oder ist anders als alle anderen Frauen. Sie ist eigentlich relativ normal und unmittelbar und im Moment leben. Und deswegen ist das so faszinierend wahrscheinlich.
Ist es vielleicht auch diese Unmittelbarkeit, die sie besonders macht oder die die einzelnen Figuren erstaunt?
Ja, bestimmt,
aber
oder?
Die ist ja nicht so unverfälscht. Also die ist ja eher unverfälscht. Die behauptet nichts Künstliches. Also die ist nicht Instagrammable oder so.
Instagrammable.
So, mit der, das ist ein neues Wort, das habe ich noch nie gehört.
Toll, gell? Auf Englisch sogar.
Ah, also ja, das ist ja, Instagrammable.
Ja, na, das ist nicht, oder? Das ist ja, sie ist so eigenartig.
Aber würdest du sagen, die anderen Figuren verstellen sich oder funktionieren in einem gewissen Gefüge?
Ja, da ist ja jeder mit seinem, der Schulrat oder der Apotheker oder so, da trägt ja jeder seine Rolle mit sich und ist in der ja auch nicht, wie sagt man da,
frei.
Stimmig oder frei oder so. Und dann ist da jemand und die ist einfach und ist nicht besonders freundlich oder besonders, keine Ahnung, oder? Sondern die ist und das ist der Unterschied. Und das spürt man, glaube ich, automatisch dann in diesem Teich von diesem Automatenbuffet, man spürt das, man kann es nicht festmachen, aber man spürt es, dass es anders ist.
Ein Zitat von Jean-Paul Sartre: Indem sich der Mensch wählt, entwirft er sich selbst. Inwieweit seht ihr das jetzt im Zusammenhang mit dem, was ihr gerade erzählt habt? Trifft das für euch zu?
Damals, als das Stück geschrieben wurde, im Grunde ist es dasselbe wie heute, oder? Man steckt in so Rollen drinnen und man spürt, glaube ich, heutzutage, das ist ja das, was gerade passiert draußen, dass viele Leute in ihre Arbeit eher zurückschrauben, weil sie sich selber irgendwo mehr Platz verschaffen wollen und weniger in diese Rolle des Arbeiters oder das, was auch immer, was man auch macht. Also das ist aufgewacht durch die letzten 2-3 Jahre, oder? Dass man sich selber, dass man irgendwas spürt, was man selber vielleicht ist, und dass man dem mehr Raum geben will. Das, ja. Ist das eine Antwort?
Jetzt ja, das ist also eine super Antwort. Hast du auch den Standardartikel gelesen über diese, ich habe es wieder vergessen, wie der Begriff ist, dass Leute aufhören zu arbeiten oder halt nur das Minimum machen und das heißt, glaube ich, langsame Kündigung oder dass man seine Arbeit aufs Wesentliche runter reduziert und wenn das dem Arbeitnehmer nicht reicht, dann ist man auch okay damit, dass man entlassen wird. Das ist ein neuer Trend.
Ah ja.
Ja. Okay.
Überlege ich mir auch.
Überlege ich mir auch, als Schauspieler. Okay, schnell weiter. Was macht denn für euch die Sprache der Anna Gmeiner aus? Oder wie ist für euch die Sprache als Spielende, Marion?
Ja, also die ist sehr zugänglich, würde ich einfach jetzt mal sagen. Es lernt sich leicht, finde ich. Und hat aber trotzdem, was ich sehr schön finde, teilweise was Sperriges und was Romantisches. Also es hat so beides drin, was ich echt schön finde. Und man kann mit dem Text viel machen. Also was heißt machen? Also man kann verschiedene Haltungen ausprobieren, was in der Probenzeit halt echt spannend war, fand ich irgendwie. Der gibt viel her, der Text.
Und wie siehst du das, Johannes?
Ja, auch so. Weil ich mag ja auch Horvath und so, diese Stücke aus der Zeit mag ich ja auch gerne. Ja. Und da reden ja diese Figuren oft Sachen, die können sich ja auch nicht so gut ausdrücken und bedienen sich dann irgendwelcher Sätze und Floskeln, mit denen sie glauben, dass sie sich ausdrücken können. Aber die sind dann so seltsam gestelzt manchmal.
Mhm. Habt ihr da ein Beispiel oder ein Lieblingszitat, irgendwas in die Richtung?
Das als Beispiel dient die Frau Adam natürlich, die meine Frau spielt, die sich eigentlich teilweise ausdrückt wie in so Schlagzeilen von so Friseurzeitschriften, oder? Also was über Glück und über wie sie ihr, also wo man, das ist dann so traurig eigentlich.
Also so eine gewisse Tristesse, die da auch in der Sprache mitschwimmt.
Ja, ich finde, man merkt, die will was sagen, hat aber keine Worte dafür und bedient sich dann etwas, das sie gelesen hat oder so.
Schwingt,
das ist,
Entschuldigung. Ja.
Und das finde ich irgendwie ganz toll, weil das Stück ist ja irgendwie, es ist ja lustig. Es ist ja trotz allem, dass...
Stimmt, da das wollen muss man vielleicht auch noch mal
gerade
sagen,
deswegen
ne?
Ist es doch lustig.
So traurig ist, ne?
Man, oder gerade deswegen ist es so lustig, weil man merkt, die Figuren möchten, aber sie können nicht.
Genau, ja.
Das macht auch, also das macht den Humor aus, das Stück, finde ich.
Ja.
Seht ihr eigentlich, ihr seid ja Eva und Leopold Adam, seht ihr da eine Verbindung zu den biblischen Figuren in irgendeiner Form oder nur namentlich?
Ja, also meine Figur sagt zumindest mal in der Mitte des Stückes, ist im ersten Akt, ne? Bei uns ist es umgekehrt, also wie in der Bibel, dass diesmal der Adam die Eva verführt. Und das ist natürlich schon so, aber nicht konkret, weil Herr Adam das ja nicht so wissentlich macht. Das, wie wir eben schon gesagt haben, es passiert einfach so. Und das ist eigentlich das Schöne. Und jeder kann da selber irgendwie rausziehen, was hat das mit der Bibel zu tun oder vielleicht auch gar nicht. Oder ja.
Gibt es einen Moment der Erkenntnis? Gibt es einen Apfel?
Es gibt eine Banane.
Spoiler.
Und auch, ich heiße ja Ada mit Nachnamen, genau, mit Zunamen. Also es ganz ist das Bild ja nicht. Mhm. Aber dass sie sich am Ende, weil Adam und Eva, so biblisch, oder? Die sind ja so die rein, bis sie halt anfangen zu essen, aber.
Bis sie anfangen zu essen, sind sie rein.
Ja rein. Ja. Und hier ist es eher so, dass die am Ende irgendwas losgeworden sind oder abgestreift haben und sind dann am Ende reiner als am Anfang irgendwie.
Vielleicht auch ein bisschen ein Gegenbild zur biblischen Geschichte.
Ja, eben, wie sie Eva ja sagt, bei uns ist es umgekehrt.
Ja, sie sagt es ja vorher schon, er braucht da ein bisschen länger, um das zu verstehen.
Und er heißt mit Zunamen Adam und mit Vornamen Leopold. Sich an einem Leopold festhalten. Könnt ihr das kurz erklären? Das kommt im Stück vor.
Ja, das ist was die Eva erzählt, dass sie früher beim Fangspielen sowas wie so ein Sicherheitsareal hatten und das war halt eben ein Baumstumpf oder was man da eben im Wald dann gefunden hat. Eine Zaunlatte. Und das haben die Leopold genannt. Und deswegen, wenn man da irgendwie dran war und die Hand drauf legte, durfte man nicht gefangen werden.
Also ist der Herr Adam jetzt dein Leopold?
Genau so ist es.
Wenn ihr euren Figuren als Johannes und Marion einen Ratschlag geben dürftet, welcher wäre das denn?
Also ich würde meiner Figur eigentlich nur sagen, so ist es super.
Also du magst
ja,
sie und
ich mag sie handelt. Und wie sie auf die Welt blickt und mit welcher Unbedarftheit sie da rangeht, das finde ich sehr, sehr schön.
Und du, Johannes, welchen Ratschlag würdest du dem Herrn Adam geben?
Das mit dem Ratschlag. Weil,
oder was würdest du ihm sagen? Du kannst ihm auch irgendwas sagen.
Es ist im Leben oft so, man muss ja auf Dinge selber draufkommen. Nur weil einem jemand etwas sagt, hilft einem das ja oft gar nicht so, oder? Weil man kann es für sich deshalb. Diese
du
Figur,
könntest ihm ein Zeichen senden, eine Sternschnuppe.
Eine Sternschnuppe, ja. Ja, am Ende dann, dass er so als quasi als Bestätigung so, jetzt ist er auf was draufgekommen, jetzt tu was damit.
Okay. Und als allerletzte Frage an euch beide, Fisch oder Schwein?
Schwer, ne?
Ja.
Ich würde jetzt, also aus dem Bauch heraus, ganz spontan, würde ich jetzt mal, also jetzt ohne drüber nachzudenken, Fisch sagen.
Ah ja. Ja, heute ist Freitag, wäre Fischtag. In der Kantine habe ich aber Schwein gesehen. Also jetzt bin ich ganz konfus eigentlich.
Okay, das nehme ich so. Danke, dass ihr da wart.
Ja,
und
gerne.
Und einen schönen Tag noch.
Ebenso.
Dir auch.
Bis bald.
Bis bald, ciao. Hallo Elke Hartmann.
Hallo Lisa
Schön,
Koller.
Dass du heute da bist. Oh, auch mit Nachnamen, das passiert mir selten. ja, gut. Liebe Elke. Was macht denn den Kleinbürger aus?
Ganz viel. Also der Kleinbürger, ich weiß jetzt nicht, ob man das so allgemein sagen kann, ich kann nur sagen, was er für mich ist, der Kleinbürger. Für mich ist er jemand, jetzt kommt wieder dieses Zitat von dem Herrn Enstensberger, das ich wirklich sehr liebe, der Kleinbürger will alles, nur kein Kleinbürger sein. Das finde ich sehr schön. Das heißt, er strebt immer eins höher. Er will nicht da sein, wo er ist. Das heißt, es ist ganz wichtig, wohin grenze ich mich nach unten ab und wohin will ich nach oben. Also das ist sowohl im Sozialen, aber als auch jetzt also im Finanziellen, aber auch in allen Hierarchien. Also er ist ein Mensch, der, glaube ich, unendlich hierarchisch denkt. Sich sehr danach orientiert, wie selbst erfundene Gesetze des Lebens sind. Also ich weiß nicht, ich denke jetzt, also ich komme selbst eigentlich eher aus einer Arbeiterfamilie, aber da gab es auch so Regeln, wie zum Beispiel, meine Großmutter hat immer gesagt, wenn sie wo eingeladen ist, geht sie ins Badezimmer und wäscht sich die Hände und fasst dann unter die Waschmuschel, ob es da sauber ist. Also diese zum Beispiel, das Gesetz der Sauberkeit ist was irrsinnig wichtig ist. Also ich glaube, das hat auch damit zu tun, je weniger man hat nichts, aber das ist sauber. Das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist. Und dann, dass man eben so sehr, dass Kleinbürger haben was sehr Rigides, ne? Also was sehr Eingeschränktes, in ihren Lebensrealitäten unterliegen sie unglaublich vielen Zwängen. Mhm. Und ich glaube, diese Zwänge zu durchbrechen ist eine große Sehnsucht, der sie nicht nachkommen können, weil es eben Zwänge sind. Und andere dafür zu beneiden, die diesen Zwängen nicht unterliegen, macht es auch ganz stark aus und die dann vielleicht auch zu bekämpfen, aus Neid oder sowas. Ja. Das sind so die bösen Dinge des Kleinbürgers. Die netten Dinge des Kleinbürgers liegen zum Beispiel in der Vereinsmeierei, was von außen betrachtet eben was sehr Drolliges hat, sagen wir so. Ja. Da gibt es auch ganz viele Gesetze und so, aber da schafft sich der Kleinbürger in so einem System, glaube ich, auch eine Freiheit. Mhm. Oder eine Wichtigkeit oder sowas.
Und wovor hat er Angst?
Naja, ganz vor allem. Also beinahe vor allem. Also ich glaube, die größte Angst ist die vor Anarchie, vor Gesetzlosigkeit, weil dann ist er lost. Und aber auch natürlich die Angst des Fallens, des sozialen Abstiegs.
Die ist
ganz, ganz, ganz groß. Also die Kleinbürger sind ja die, glaube ich, die totalitäre Systeme überhaupt erst möglich machen. Ja. Das sind, glaube ich, wo es bei uns jetzt die Arbeiterklasse ist, die ganz viel rechts wählen. Aber ich glaube, das kommt auch daher, dass ja die Arbeiter mittlerweile eigentlich die Kleinbürger sind. Also das stolze Proletariat gibt es nicht mehr, sondern es ist eigentlich alles verkleinbürgert. Deswegen sind ja diese Stücke auch so aktuell gerade, finde ich.
Elke, was ist ein Automatenbuffet?
Ein Automatenbuffet ist was, wo man alles instant bekommt. Also alles ist vorgefertigt, nichts ist frisch, nichts ist unmittelbar. Alles ist in einem Kästchen, aus dem man es rausnimmt. Das passt auch sehr gut zur Kleinbürgerlichkeit, das Kasteldenken. Da ist dann das Essen drinnen und vielleicht auch die Gefühle und vielleicht auch die Beziehungen und alles, was diese Kästchen sprengt, eben bedeutet Gefahr. Also es ist eigentlich versinnbildlichtes Kleinbürgertum, ein Automatenbuffet dieser Art. Das hat jetzt nichts mit den modernen Automatenbuffets zu tun, sondern diese, ich bin sicher, weil ich habe alles irgendwo drinnen, alles verstaut.
Wer ist denn der Fischschwarm?
Der Fischschwarm, also wir haben ja, ist ja ein reines Schwarmstück, würde ich mal sagen. Wir haben ja verschiedene Schwärme. Wir haben den Fischschwarm, das sind diese vom Fischerverein, das ist der eine Schwarm. Dann gibt es noch einen anderen Schwarm, das sind die Frauen, das ist auch diese Weiber sozusagen, die sind ein eigener Schwarm. Und das ist natürlich, ich meine, es ist ein totales Sinnbild für nicht denkende Gesellschaft, die immer einem Gesetz folgen, wo sie selbst nicht wissen, wer führt den Schwarm eigentlich, aber irgendwie bewegt er sich immer zusammen.
Gibt's, also es gibt keinen klaren Kopf, sondern...
Nee, es ist eine ich meine, es ist ja eigentlich auch was Schönes, ne? Diese Schwarmintelligenz, das ist ja jetzt eher in aller Munde, wo man immer sagt, das wäre die weibliche Art und Weise, ein Land zu führen oder so, dass man nicht davon ausgeht, es gibt einen Führer, sondern es gibt Schwarmintelligenz. Es gibt natürlich aber auch die Schwarmdummheit.
Das beantwortet vielleicht schon die nächste Frage oder auch nicht. Vereinzelung oder Vergesellschaftung?
In dem Stück würde ich mal sagen, gibt es zwei, die einen neuen Weg gehen. Also die aufbrechen aus der Hölle mit den besten Vorsätzen. Es wäre natürlich jetzt nett zu sehen, wo sie in 10 Jahren landen würden.
Also Herr Adam und Eva?
Ja, genau. Adam und Eva gehen lösen sich aus diesem Schwarm. Und beginnen was Neues, voller Hoffnung. Die ist sehr schön, diese Hoffnung. Man weiß natürlich nicht, was da dann passiert. Aber wenn du sagst Vereinzelung oder wie, was war das?
Vergesellschaftung.
Dann denke ich, dann ist es so, dass immer, es gibt eine Vereinzelung aus einer Gesellschaft. Und wenn die stark ist, dann bildet sich da darum wieder die neue Vergesellschaftung. Also das kann man überhaupt nicht trennen. Genau. Was aber da drinnen ist, also was bei uns in dem Stück ist, ist natürlich was, glaube ich, auch sehr viel jetzt mit der Zeit und mit der Gesellschaft zu tun hat, ist, du hast eine Gesellschaft, die eine starke Gemeinschaft behauptet, in der aber letztlich alle wahnsinnig vereinzelt und wahnsinnig einsam sind. Und die Zusammenschlüsse, die sie suchen, sind immer nur Notgemeinschaften und befreien die Menschen da drin gar nicht aus ihrer Einsamkeit. Also es ist ein Stück über Einsamkeiten. Und es hat auch ganz viel mit dem Kleinbürgersein zu tun, dass du irgendwie, verzeih das wahnsinnig abgegriffene Wort, authentisch, aber dass du zu keiner authentischen Begegnung mehr finden kannst. Und das ist das Wunder, das in dem Stück passiert zwischen Adam und Eva, dass die eine, eine authentische, wenn auch sehr schräge, sehr eigenwillige und unkonventionelle Art der Begegnung erfahren dürfen da drin.
Und wie würdest du diese Vereinzelung, die du gerade beschrieben hast, mit dem Sonnensystem vergleichen?
Mit dem Sonnensystem?
Das hast du nämlich.
Habe ich das gesagt?
Planeten, die immer um sich selber kreisen.
Habe ich das auf einer Probe gesagt oder was?
Nicht nur einmal. Das hat Eindruck hinterlassen, deswegen spreche ich es
ja
an.
Ja, das ich habe es sonst gar nicht. Also ich habe es nicht mit Sternzeichen und so einen Scheiß. Also.
Das meinte ich auch nicht.
Nein, es hat natürlich was damit zu tun, dass diese Menschen irgendwie in einer Art und Weise umeinander kreisen, mhm. und aber nicht touchieren ganz oft, ja. Oder es ist ja immer interessant, wenn man ein Material arbeitet, womit einem dann dieses Material beschenkt, also das weiß man ja oft vorher nicht, ne? Man nimmt sich irgendwas vor, fängt an zu proben und dann passieren aber ganz andere Dinge. Und da war für mich eben auch das Interessante, diese extreme Empathielosigkeit der Figuren, und das nicht, weil sie irgendwelche Arschlöcher sind, sondern weil sie so unter diesen Glasglocken halt sind, ja, wo ganz schwer was durchkommt.
Was hat der im Stück vorkommende am Anfang bereits Selbstmord denn für eine Bedeutung?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage, die ich mir ganz oft gestellt habe. Und da hat sich meine Antwort auf diese Frage oder unsere Antwort, die wir da gemeinsam mit den Schauspielern da gefunden haben, hat sich verändert. Das ist, wir haben das begonnen mit dem Ansatz, jemand will sich umbringen, wird da gerettet und geht neu in eine Welt, mit der er eigentlich abgeschlossen hat. Und das würde diese Figur sehr gesund und, weiß nicht, frisch und so machen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und wir haben das dann verändert. Aber trotzdem, dass sie natürlich eine leidgeplagte Figur ist, die da kommt, aber die dann trotzdem eine Abgeschlossenheit hat, aber mehr in dem Sinn einer, wie soll ich denn das beschreiben, also diese Beschädigung, die sie erfahren hat in ihrem früheren Leben, ist gleichzeitig ihre Stärke. Also es ist eine ganz starke Figur, die gleichzeitig unendlich zerbrechlich ist. Und das macht, wie wir sie jetzt gefunden haben, diese Figur, macht sie für mich wahnsinnig spannend, unglaublich ergreifend. Und
vielleicht auch realer als die anderen Figuren und purer?
Ja, purer ist sie mal in jedem Fall. Sie ist ganz gerade. Also sie macht das alles nicht. Ne? Also sie hat das alles nicht mit dem, was ich vorher beschrieben habe. Sie hat nichts von einer Kleinbürgerin, aber sie hat einiges von einer gestrandeten Figur. Also sie ist drunter, also im Sozialen drunter und insofern auch gleich freier. Gibt es zwei Figuren, sie und diesen Puttgam, der so ein Penner ist, wie du weißt, die auf der einen, die was Befreites haben. Mhm. Und sie mischt das halt auch auf durch ihre, eigentlich dadurch, dass sie sich wirklich auch so zur Verfügung stellt als Projektionsfläche.
Und Unbefangenheit vielleicht auch.
Ja, aber sie macht ja ganz wenig. Also ja. Es ist ja nicht so, dass sie wirklich eingreift, sondern die stürzen sich auf diese Leerstelle, als diese, und die füllen sie mit all ihren Bedürfnissen und Sehnsüchten. Und hauen sie alle so drauf.
Das macht den Zauber aus, den auch die Figuren immer wieder ansprechen, mhm. im Stück.
Ja, aber wenn man so drauf sieht, das ist ganz lustig, ja, wenn man sich, also es ist so, beim Zugucken denkt man sich, was haben die mit der immer? Und es hat irgendwie eine Logik, aber nicht so eine 1:1 Logik. Also es kommt kein wunderbares, zartes, wunderschönes Wesen da auf die Bühne. Natürlich ist Marin wunderschön, aber ich meine, das ist nicht die Figur, ja.
Sie hat einfach was Unterschwelliges, was man nicht sieht, was Untergründiges, was sie mitbringt und die einzelnen Figuren inspiriert.
Ja, es hat natürlich auch, ich meine, man hat natürlich da ganz viele Assoziationen. Das geht auch, also ich habe auch irgendwann an dieses Nixon-Thema gedacht, das dann immer wieder kommt. Ja? Mhm. Also das ist ganz was Ähnliches. Ja. Also was man, also dieses Wesen, das aus dem Wasser kommt, das ist für mich auch sowas. Und das ist natürlich auch ganz was Ähnliches wie Unbekannte aus der Seine. Mhm. Das ist eine ganz ähnliche Figur, die ganz was Ähnliches dort auslöst. Ja? Also die kommt da halt auch Selbstmörderin aus der Seine, wo man dann zum Schluss nicht weiß, ob die nicht eigentlich schon tot war die ganze Zeit, also in dem Horvath-Stück, und mischt auch dieses Kleinbürgertum auf. Ja. Und es hat viel mit nicht konform sein zu tun. Also mit dem, was dieses kleinbürgerliche System braucht. Es braucht eine Anarchie, um gesprengt zu werden. Und das ist das, was aufregend ist. Und das Interessante an der Figur ist, die hat was Anarchisches, aber ohne irgendwas zu machen, die macht ja nichts.
Weißt du? Vielleicht ist sie auch irgendwie der Wunsch und die Sehnsucht selbst der kleinen BürgerInnen.
Ja, genau. Also es ist, also ich will da auch gar nicht, weißt du, es gibt über diese Figur, wir haben eine wirklich schöne Möglichkeit für Marion gefunden, weil du kannst ja nicht jemandem sagen, spiel mal eine Idee. Ja, das ist immer ganz schwierig. Ja. Aber für sie was gefunden, wie sie da durchgehen kann. Aber von außen gesehen gibt es da ganz viel Möglichkeit, denke ich, für den Zuschauer zu assoziieren, ohne dass man es ganz konkret festmachen muss.
Also das kann ich auch bestätigen. Das fühlt sich für mich genauso an, wenn ich mit den Proben bin. Ja. Genau. Und würdest du sagen, der Text ist feministisch und deine Inszenierung auch?
Ich versuche das. Das hat was Feministisches. Also das, also die ganze, also schon von der Schreibe hat das was Feministisches, finde ich. Dass du eine gescheiterte Figur als Hoffnungsträger, und das ist eine Frau, und das ist eine Frau, die da durchgeht und sich nicht beeindrucken lässt von all dem. Also die hat eine ganz krasse Stärke. Ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie auch noch gedacht, ich weiß nicht, es ist ein uralter Film, den wirst du nicht kennen als junge Frau. Aber ich habe an Nikita gedacht, die hat auch sowas. Das ist eine Killerin. Das ist ein Film, ein Film, wo eine Gescheiterte als totale Killerin inszeniert wird. Aber die hat, von dem hat das was. Also die hat eine ganz große Stärke, die da halt so durchmarschiert. Ja? Und das hat was extrem Feministisches. Und dass dieses Fräulein stark rausgeht und als Hoffnungsträger rausgeht. Und dem entgegen meine andere Lieblingsfigur, natürlich die Frau Adam, die an diesem System absolut zerbricht. Ne? Und zwar wirklich völlig zerbricht, zerstört wird.
Obwohl sie sich dessen bewusst ist?
Naja, dass sie zerstört wird, ist sie sich... Ich glaube, sie sieht keinen Weg aus dem System raus. Also sie wird richtig zermahlen. Sie begreift das System zu einem großen Teil. Das hilft ja aber nicht, sondern sie wird da wirklich völlig, völlig zerrieben in all dem, was man darf, was man nicht darf, was man muss, was man können muss, was man sein muss, was man braucht, wie Liebe auszusehen hat, dass man nicht alt werden darf, dass ganz, ganz viel Druck. Ich glaube, ganz starke Identifikationsfigur für unglaublich viele Frauen, glaube ich, ja. Also wenn man ehrlich ist. Ja. Und wo man dann denken kann, na, so sollte man es nicht machen. Nehmt es euch mal an der Nase, liebe Damen.
Welche Person oder welche Figur im Stück würdest du denn als die mutigste bezeichnen?
Gibt es ein paar Helden. Also ich hab da mehrere Helden. Also die mutigste... Die Eva ist natürlich sehr mutig, erstens einmal, weil sie sich dem Leben stellt. Zum Schluss sind Adam und Eva beide sehr mutig. Mhm. Sind wirklich richtige Helden. Heute haben wir das erste Mal das Nachspiel geprobt und haben mir gedacht, ja, so ist das, wenn man ein Held ist. Aber natürlich ist der Puttgam auch ein totaler Held, weil er so lange gar nicht sich eingemischt hat und dann so sehr einsteht für Eva. Dann ist natürlich der Johannes, also der Adam, auch ein totaler Held, weil er so sehr für seine Idee kämpft und dann so gnadenlos damit scheitert. Die Frau Adam ist eine totale Heldin für mich auch, weil sie so sehr um ihr Glück kämpft und halt leider an der falschen Front steht und es nicht merkt, aber eigentlich eine wahnsinnige Heldin. Also es gibt wirklich ganz viele Helden da drin. Das ist ja das Schöne.
Das ist wirklich schön. Du hast immer bei der Probe sowas gesagt, was mir auch im Gedächtnis geblieben ist, und zwar... Das sind alles Figuren, mit denen man sich, also die man als Zusehender extrem gern hat. Und das passiert eigentlich recht selten, oder? Es gibt meistens Helden, Antihelden, Gut und Böse, aber in dem Stück hat man irgendwie zu jedem einen Bezug. Warum ist das so?
Fast zum Pankratz. Beim Pankratz ist es echt schwer. Also ich habe auch da versucht, irgendwas zu finden, das ist aber wirklich, bei dem ist es schwierig.
Also der was schon, Liebenswertes kriegt?
Ja, das ist der einzige, obwohl der hat auch einen Moment, wo man Mitleid mit ihm hat. Aber alle anderen sind, und das ist auch der große Unterschied zu einem Horvath-Stück, ja. Also Horvath, das sind wie, ich weiß nicht, ob man bei der Großmutter in Geschichten aus dem Wienerwald irgendwie was Nettes findet, ja. Nein, bei diesen Kleinbürgern da bei uns, ich glaube, was sie so liebenswert macht, ist, dass sie sich wirklich bemühen. sie bemühen sich und diese Kriege, die sie führen, das sind so kleine Kriege, die sie rührend machen. Ja? Also die, wie sie kämpfen darum, wer in dem Vereinszimmerchen an welcher Position steht und wichtig sein darf, das hat alles was Rührendes. Also so, oder wie bei Loriot, die mag man auch. Mhm. Ja? Also weißt du, das sind,
die mag man sehr.
Ja, genau, sowas hat es irgendwie. Und das ist, also ein bisschen ist es auch ein bisschen wie eine Märchenwelt, die dann natürlich böse und abgründig, und das sind die ja auch alles, ja. Aber es ist natürlich auch nicht so krass jetzt, dass es wird niemand so richtig fertig gemacht. Ich meine, der Adam schon, aber auch das hat was Rührendes, ja. Also es hat was Rührendes, wie Frau Adam ihn verlässt. Mhm. Weil man auch merkt, sie kämpft so um ihr eigenes Glück. Ja. Und was dazu kommt, man hat mit jedem Mitleid, aber es ist auch jeder schuldig da drin. Und ich glaube, wirklich fast jeder. Also Eva nehme ich mal aus, aber könnte auch sein, dass die irgendwo, weißt du, aber außer Eva bin ich mir ganz sicher, hat jeder, irgendwie sind sie da sehr nah am Menschen. Sie sind, jeder ist mal ein Arschloch und jeder ist mal eine arme Wurst. Und das
kann man nachvollziehen.
Genau, man kann wirklich mitatmen mit den Figuren. Und das finde ich wirklich schön.
Hast du ein Lieblingszitat?
Gott.
Darfst du da gerne ein bisschen überlegen? Ich kenne dein Lieblingszitat, glaube ich.
Du kennst mein Lieblingssatz?
Ich wünschte, ich wäre 200.
Ja, das ist ja mein Lieblingssatz.
Und könnte miteinander spielen?
Ja, ich wünschte, ich wäre 200 und könnte miteinander spielen. Genau.
Das Warum?
Naja, das ist der absolute, weil da steht alles drinnen. Das kommt ja da, wo man glaubt, alles wird gut. Ne? Mhm. Und das ist ein Ausdruck der totalen Freude und gleichzeitig der totalen Einsamkeit. Weil das heißt, mir geht's so gut, aber ich habe niemanden, mit dem ich dieses Gutsein teilen kann gerade. Und das ist halt in einer wahnsinnig poetischen kleinen Miniatur ausgedrückt. Und das finde ich einfach wahnsinnig rührend. Noch dazu, weil das ja der Sandler sagt.
Ja.
Genau.
Und warum Anna Gmeiner?
Naja, also ich meine, da gibt es 1000 Gründe. Also erstens mal ist das wirklich, es ist ein wahnsinnig aktuelles Gesellschaftsbild, wie ich finde. Ja. Es hat, dann hat es gleichzeitig einen wahnsinnigen Witz, das muss man jetzt auch sagen. Es ist unendlich komisch. Ich glaube, man kann sich in von diesen neuen Figuren, wenn man faul ist, kann man sich mindestens in 5 wiedererkennen oder so. Und das sind schon mal Gründe genug, finde ich.
Das sind große Gründe. Und wie du auch gerade gesagt hast, eben diese Miniatur, die sich im Kleinen, also diese Geometrie im Kleinen, aber auch irgendwie im Großen, dass es auf der einen Seite so wahnsinnig real ist und, so, und auch lustig dadurch und dann wieder unglaublich berührend.
Ja, und was ich auch wirklich ganz toll finde, ist, ich habe es jetzt auch, ich versuche es extrem positiv enden zu lassen. Und das ist auch was wahnsinnig gut jetzt reinpasst, weil diese 2 gehen da raus mit, es ist alles scheiße. Und deswegen gibt es doch keinen besseren Grund, um gut aufgelegt zu sein, weil man kann was Neues anfangen. Und das hat ganz viel mit jetzt zu tun.
Das hat so viel mit jetzt zu tun. Ich kann es so nachvollziehen.
Ja,
und als letzte Frage, das ist aber eigentlich keine Frage, sondern eine Vervollständigung eines Satzes. Also ich lese dir einen Satz vor und ich würde dich bitten, ihn zu vervollständigen.
Oh Gott.
Die Figuren in Anna Gmeiners Automatenbuffet sind …
einsam, lustig, traurig.
Und ins Leben geschissen.
Ins Leben geschissen, das sage ich immer.
Ja.
Das sage ich immer. Genau. Siehst du, du kennst mich besser, als ich mich kenne.
Ja, ich meine, du probst auch wie wahnsinnig und ich schreibe immer wieder solche Sachen auf. Also, das ist nicht ganz fair.
Das sage ich immer, die Figuren sind ins Leben geschissen.
Genau.
Das habe ich oft gesagt auf dem Brunnen, hast völlig recht.
Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, ein schöner Schlusssatz. Danke, liebe Elke.
Danke, liebe
Interview.
Lisa.
Und
sehr gerne. Mahlzeit.
Bis Mahlzeit. Ciao.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.